Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast.
Hallo.
Wissen Sie, dieser Podcast, der gehört zu einer ganzen Serie. Wir stellen Ihnen hier 17 Amphibienarten vor, die bei uns in Österreich leben.
Genau, das Ganze ist Teil des Projekts Amphibien auf der Spur.
Und das wird gefördert, muss man auch sagen, vom Bundesministerium für Landwirtschaft und auch von der Europäischen Union.
Richtig, wenn Sie da mehr wissen wollen, auf www.biodev-imwald.online gibt es alle Details.
Da finden Sie auch Begleitmaterialien. Es gibt ein Kinderheft und auch Schulungsunterricht. Also da kann man richtig tief eintauchen. Heute geht es um einen Frosch, den kennt fast jeder. Den Grasfrosch, Rana temporaria.
Aber wie es ihm wirklich geht, das wissen die wenigsten.
Genau das ist der Punkt. Die Infos, die wir hier besprechen, die kommen übrigens aus Expertenmaterialien von eben dieser Projektwebseite.
Und da fängt es schon an. Er ist fast überall, aber er gilt trotzdem als potenziell gefährdet.
Wie passt das zusammen? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Ja, fangen wir mal mit dem Aussehen an. Wie erkennt man ihn denn?
Also er wird ja bis zu 11 Zentimeter groß. Das ist schon ordentlich. Kein kleiner Hüpfer.
Stimmt.
Und die Färbung, die ist total variabel. Mal bräunlich, mal rotbraun, mal olivgrün, oft auch mit dunklen Flecken.
Aber es gibt ein Merkmal, das ist eigentlich immer da.
Ja, diese dunkle Schläfenmaske, die zieht sich so vom Nasenloch bis hinter das Trommelfell.
Ganz typisch. Und dann natürlich die kräftigen Hinterbeine.
Klar, für die weiten Sprünge. Ein kleiner Athlet sozusagen. Was ihn auch unterscheidet, er hat keine helle Rückenlinie.
Und die Schnauze wirkt, finde ich, immer etwas runder als bei den anderen Braunfröschen.
Stimmt. Und diese Athletik, die hilft ihm sicher auch bei seiner Verbreitung, oder?
Absolut. Er ist ja einer unserer häufigsten Frösche. Man findet ihn fast flächendeckend in Österreich.
Wirklich überall?
Fast. Vom Tiefland bis rauf ins Hochgebirge. Also bis auf etwa 2500 Meter Höhe.
Das ist ja unglaublich. 2500 Meter.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Nur in den ganz trockenen Ecken im Osten, also Teile vom Pannonikum, da fehlt er weitgehend. Das zeigt schon, wie anpassungsfähig er ist.
Das passt ja auch zu seinen Lebensräumen. Da ist er ja auch nicht gerade wählerisch.
Hauptsache feucht, aber ansonsten?
Ja, ob Wald, Feuchtwieser, Moor oder sogar Gärten und Parks. Er nimmt's.
Und die Laichgewässer?
Da ist er super flexibel. Das kann eine Pfütze sein, ein Teich, ein See, auch nur so temporäre Gewässer oder langsam fließende Gräben.
Ein paar Fische stören ihn nicht, aber wenn es zu viele Raubfische sind, dann wird es natürlich schwierig für die Kaulquappen.
Klar.
Was hier faszinierend ist, ist diese Flexibilität. Die sieht man auch im Jahreszyklus.
Wie meinst du das?
Naja, im Sommer sind die Erwachsenen ja an Land unterwegs. Die wandern oft richtig weit weg vom Wasser.
Ah ja. Und im Winter?
Da hat er zwei Optionen. Entweder er sucht sich an Land ein frostfreies Versteck. Irgendwo in Erdlöchern, unter Totholz, Wurzeln.
Okay.
Oder er gräbt sich am Gewässerboden in den Schlamm ein.
Also beides geht. An Land oder im Wasser?
Genau. Diese doppelte Strategie, das ist schon clever und erhöht seine Chancen.
Ein echter Überlebenskünstler. Was frisst so ein Allrounder denn?
Tja, die Erwachsenen an Land sind Räuber. Die fressen eigentlich alles an Wirbellosen, was ihnen vor die Schnauze kommt.
Also Insekten, Spinnen, Schnecken, Würmer.
Genau. Nicht wählerisch. Die Kaulquappen im Wasser dagegen.
Die fressen Algen, oder?
Hauptsächlich Algen und abgestorbenes Zeug, Detritus nennt man das. Aber sie verschmähen auch kleine Krebstiere oder sogar Aas nicht.
Alles klar. Aber jetzt kommt ja der Punkt, den du anfangs erwähnt hast. So häufig, so anpassungsfähig und trotzdem potenziell gefährdet.
Ja, genau das ist der Knackpunkt. Er steht in Österreich auf der roten Liste als near threatened.
Aber warum, wenn er doch überall ist?
Weil er früher noch viel häufiger war. Die Bestände sind vielerorts zurückgegangen. Und die Gründe sind leider hausgemacht.
Menschlicher Einfluss.
Ganz klar. Wir zerstören oder trocknen Feuchtgebiete und Kleingewässer aus. Feuchtwiesen gehen verloren. Die Landschaft wird zerschnitten durch Straßen.
Und die Straßen sind dann Fallen, nehme ich an.
Genau. Gerade bei den Wanderungen im Frühjahr zum Laichgewässer. Da sterben unzählige Frösche auf den Straßen. Man spricht deshalb von einem heimlichen Rückgang. Er ist noch da, aber eben nicht mehr in der Dichte wie früher.
Verstehe. Das heißt, die Situation ist nicht überall gleich.
Richtig. In naturnahen Gebieten, in den Bergen oder größeren Wäldern, da geht's ihm oft noch gut. Aber im Flachland, in den dicht besiedelten Tälern, da sieht's oft schlechter aus.
Und wenn Populationen isoliert werden?
Dann sind sie viel anfälliger, ja.
Okay, das ist also die Lage. Was kann man denn tun, um dem Grasfrosch zu helfen?
Große Wiederansiedlungen sind meist gar nicht nötig. Es geht eher darum, die Bestände, die es noch gibt, zu stützen.
Und da fallen einem sofort die Krötenzäune ein, oder? Die Amphibienschutzzäune im Frühjahr?
Absolut, die sind enorm wichtig. Da sind ja auch viele Freiwillige im Einsatz, die jedes Jahr tausende Tiere einsammeln und sicher über die Straße bringen. Das rettet Leben.
Eine sehr direkte Hilfe.
Ja, aber wenn wir das im größeren Bild betrachten, ist das Habitatmanagement entscheidend. Also die Verbesserung seiner Lebensräume.
Was heißt das konkret?
Das heißt, wir brauchen wieder mehr geeignete Laichgewässer. Neue anlegen, alte pflegen. Am besten flache Ufer, sonnig und möglichst ohne Fische oder nur mit wenigen.
Und an Land?
Das ist genauso wichtig. Feuchtwiesen zum Beispiel, schonend mähen, nicht zu früh, Hecken erhalten, Waldränder. Und ganz zentral, die Lebensräume müssen vernetzt bleiben. Korridore schaffen, damit er wandern kann.
Klingt nach viel Arbeit, aber auch logisch.
Ja, und die gute Nachricht ist, der Grasfrosch reagiert oft schnell und positiv auf solche Maßnahmen. Wenn man ihm hilft, nimmt er die Hilfe meist dankbar an.
Also, was bedeutet das alles für Sie da draußen? Der Grasfrosch, er ist ein faszinierender Überlebenskünstler. Sehr anpassungsfähig, weit verbreitet.
Aber eben diese Häufigkeit hat uns vielleicht ein bisschen blind gemacht für die Gefahren, denen er ausgesetzt ist. Durch uns Menschen.
Die Schutzmaßnahmen, gerade auf lokaler Ebene, die sind aber wichtig und sie zeigen auch Wirkung.
Das wirft wirklich eine wichtige Frage auf. Auch eine scheinbar so alltägliche Art wie der Grasfrosch braucht unsere Aufmerksamkeit, wenn wir wollen, dass er alltäglich bleibt.
Mhm.
Was könnten Sie denn vielleicht ganz konkret in Ihrer Umgebung tun? Vielleicht haben Sie ja einen Garten.
Ein kleiner Teich vielleicht.
Genau, ein naturnaher Gartenteich ohne Fische, das wäre schon toll. Oder einfach eine feuchte, wilde Ecke im Garten, die man ihm überlässt. Manchmal sind es die kleinen Dinge.
Ein guter Gedanke zum Mitnehmen. Wenn Sie jetzt noch mehr über den Grasfrosch oder die anderen 16 Amphibienarten erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf www.biodivs-imwald.online vorbei.
Dort finden Sie auch die anderen Podcasts aus unserer Serie und alle weiteren Infos.
Ja, für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.